بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء. نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيئ الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. ومع اللقاء 67 في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine Anbetung zu den Gottheiten in Allah azza wa jalla gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder nach einer sehr, sehr langen Zeit. So bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala und danken ihn dafür, dass er uns wieder zusammengebracht hat. Wir sind immer noch bei der Erläuterung des Buches, die Überbringung der Botschaft des Koran, des Sheikhs Farid al-Ansari, möge Allah azawajal mit ihm barmherzig sein. Und so sind wir angekommen beim 67. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصلنا في آخر لقاء لنا قبل انتشار هذا الوباء المسمى كورونا وغلق المساجد لفترة من الزمان، ولله الحمد والمنة أن جبر كسرنا وفتح أمامنا أبواب مساجده مرة ثانية، لعلنا أن نشكر النعمة فنسأله جل جلاله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، لأن الشكر قاعدة من قواعد الإسلام بها تحفظ النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فقد جربنا مرارة غلق المساجد بسبب انتشار الوباء، فلله الحمد والمنة أن من علينا بإعادة المساجد مرة ثانية بعد غلقها بسبب انتشار الوباء. وفي آخر لقاء لنا قبل غلق المساجد وقبل عطلتنا الأخيرة، كنا قد وصلنا إلى البلاغ الرابع من بلاغات القرآن الكريم، والذي كان بعنوان اكتشاف الصلوات وحفظ الأوقات. اكتشاف الصلوات وحفظ الأوقات. فبعد أن تعرفنا على البلاغ الأول وهو القرآن العظيم، وتعرفنا على البلاغ الثاني معرفة الله عز وجل من خلال القرآن، وتعرفنا على البلاغ الثالث وهو اكتشاف الحياة الآخرة، وصلنا إلى البلاغ الرابع والذي مهدنا له في آخر لقاء، والذي هو بعنوان اكتشاف الصلوات وحفظ الأوقات. فبعد أن بينا منزلة هذه الفريضة العظيمة ألا وهي الصلاة، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لو أدرك المسلمون اليوم ما معنى الصلاة ما تركها واحد منهم إلا من أصر على ضلاله وعماه، أو كز على كفره وزندقته. أما أنت يا صاح أي صاحبي، فاعلم أن السير إلى الله من غير مسلك الصلاة ضرب في التيه، يعني لا يمكن أبدا لسائر إلى الله يصل بغير الصلاة، لا يمكن أبدا، وإن ادعى ألف دعوة أنه من المسلمين لن يصل. يقول: كل أعمالك في الجهاد والدعوة إلى الله وما تستكثره من حركات وسياسات راجعة إلى مدى سلامة هذا الأصل عندك قصدا ووقتا وأداء، وإلا فعلى دينك السلام كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. سورة النور 39. وده كلام دقيق قوي. الشيخ رحمه الله عايز يقول لك من الآخر لا يمكن أن تصل إلى ربك إلا من باب الصلاة، إلا من باب الصلاة. لماذا؟ لأنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعظم هذه الفريضة يا إخوة لم تفرض بالطريقة المعتادة للوحي، أن ينزل جبريل عليه السلام على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ويخبره أن الله تعالى افترض عليه وعلى أمته صيام شهر رمضان، أو يفرض عليه وعلى الأمة خاصة الأغنياء زكاة تخرج من الأغنياء لترد على الفقراء، أو يفرض الحج. يبقى كان طريقة الوحي أو طريقة الأحكام عن طريق جبريل، ينزل جبريل بأمر الله على قلب نبينا بالأحكام. الصلاة لا أبدا، فرضت من الله مباشرة لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفين؟ في أعلى مكان وفي أشرف مقام، في ليلة المعراج عندما وصل نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى سدرة المنتهى، إلى أعلى مكان وأشرف مقام، وخاطب ربه بلا ترجمان، فحيا ربه وحياه ربه، وافترض عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة وشفقة من نبينا على أمته إذا به يسأل ربه التخفيف، فخفف خمسا فخمس حتى صارت الخمسون خمسا، ثم جاء النداء يا محمد هي خمس في الفعل وخمسون في الأجر لكل صلاة عشر أمثالها، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. يبقى لك أن تتخيل منزلة هذه الفريضة التي فرضت فين؟ في أعلى مكان وأشرف مقام ومن الله مباشرة للنبي. إذن لتصل إلى ربك لن تصل إلا من خلال هذا المسلك، مسلك الصلاة. بل في الصلاة تكريم لهذه الأمة كما كرم الله نبيها في ليلة المعراج وصعد إلى السماوات العلى ورأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكما أكرم الله نبيه بالمعراج أكرم الأمة بالعروج إليه في كل يوم وليلة خمس مرات في الفرائض، لأن الصلاة بمعراج دعاء. سئل الأعرابي كم المسافة بين الأرض والسماء؟ قال دعوة مستجابة، مجرد بس أن تضع الجبهة على الأرض لعظمة الله. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكسره من الدعاء دعوة خلاص. ما فيش مسافات، ما فيش 500 سنة سفر من الأرض للسماء الدنيا، لا 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 لا، دعوة مستجابة تقطع لك تلك المسافات. فالمسلك ده عظيم قوي، ان انت تصل من خلاله الى ربك عز وجل. عشان كده اوعى تقصر في هذا المسلك، مهما كنت فيه هموم وغموم وآفات وعقبات، ده المسلك اللي هيكون سببا في زوال الهم والغم والوصول الى الرب جل جلاله. فهذه الصلاة فريضة ما اجلها وما اعظمها، بل بيّن لنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أنها تغفر الذنوب والزلات والخطايا وترفع الدرجات، وهي براءة من النفاق وبراءة من النار، وهي بمثابة الرباط في سبيل الله كأنك تجاهد في سبيل الله، وأنه لا يحافظ عليها إلا المؤمن، ومن حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم تكن له لا برهان ولا نور ولا نجاة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف كما صحت بذلك النصوص والأدلة. إذن لا يقصر فيها إلا مغبون خاسر. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر وصية لنبيكم على فراش الموت الصلاة. فهذا بيان لدقة كلام المصنف أنك لا ولن تصل إلا من مسلك الصلاة. حتى اسمها صلاة، صلة بينك وبين الخالق. سئل أحد العلماء عن المسلك إلى الله عز وجل فقال إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. فاقرأ القرآن، القرآن كلام من؟ حطيت سكر، حطيت ثلاثة. طب مش تقول يا ولدي بارك الله فيك، كنت تخليني دلوقتي عسل، قلت هدهولك
زي
الله يرضى عليك عبد الكريم. فحضرتك وانت بتقرأ القرآن، القرآن كلام من؟ كلام الله. مين اللي بيكلمك؟ الله. فوانت بتقرأ مين اللي بيكلمك الآن؟ الله. الله أكبر. طب أنا أريد أن أكلم ربي، هقوم أصلي الله أكبر. وبعدين يقول لك تعالى كده لما تغلط وتقع في معصية، وكلنا ذلك الرجل، وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء. كلنا بنغلط وكلنا بنعصى وكلنا بنزل وكلنا تعبانين قوي، بشر لا عصمة لنا بعد الأنبياء، خلاص آخر الأنبياء عصمة هو النبي محمد، كل ما بعد النبي يصيب ويخطئ. طب إذا غلط يقول لك بس أبشر، إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر، يعني توضى وصلى ركعتين واستغفر من هذا الذنب غفر الله له. إيه الجمال ده بقى؟ إيه الجمال ده؟ غلط وكلنا ذلك الرجل، قوم بس بسرعة توضى، وفي نفس المكان اللي انت عصيت ربك فيه صلي فيه ركعتين، قول يا رب اغفر لي، غفر لك. وإن عدت إلى الذنب في اليوم 100 مرة فتوب إلى ربك 100 مرة، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يا إخوة ربنا غني قوي، غني، فاوعى تمل انك ترجع له. كل ما تقع قوم، قوم وتوضى وصلي ركعتين وقول يا رب اغفر لي، واعزم على عدم العودة. غلبك الهوى، غلبك الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، وقعت تاني، قوم تاني، ما تنامش على الأرض، قوم وتوضى وصلي ركعتين وقول يا رب اغفر لي. واضح؟ ما أعظمها من فريضة. نعم.
Liebe Geschwister im Islam, wir haben es jetzt länger nicht gesehen. Wir haben erwähnt, dass wir das Buch des Sheikhs Fadl Ansari erläutern, in dem er über die Überbringung der Botschaft des Koran spricht. Hört man mich? Immer noch nicht, Bruder. Liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, jetzt nochmal mit dem Mikrofon, wie wir erwähnt haben, das Buch des Sheikhs Fadl Ansari über Allah Azzawajal mit ihm barmherzig sein, indem er überliefert hat, beziehungsweise dieses Buch, Balagh Risala al-Qur'aniyya, die Überbringung der Botschaft des Koran, so haben wir erwähnt, dass der Autor dieses Buch unterteilt hat, einmal in die Kenntnis, yani Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, das war die erste Überbringung, die zweite war die Kenntnis über den Koran, die dritte war die Kenntnis über die jenseitige Wohnstätte. Und auch all diese Kapitel haben wir bereits erläutert. Und dann kommt er zur vierten Erkenntnis, zum vierten Punkt, indem er sagt, die Wichtigkeit des Gebetes und das Einhalten der Zeiten. Wie wir gesagt haben, wir haben gesagt, ihr könnt euch erinnern, viele von euch waren ja da gewesen. Ne? Wir haben gesagt, der Autor wurde gefragt, wie kann ich meine Religion erneuern? Und dann hat der Autor ihm zwei Gegenfragen gestellt, indem er gesagt hat, frag deine Nefs, oh Nefs, kennst du den Koran und oh Nefs, kennst du Allah? Und wir haben erwähnt, was es damit auf sich hat. Wir haben erwähnt, die Wichtigkeit, die Kenntnis über den Koran zu haben. Wir haben erwähnt, die Wichtigkeit, die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu haben. Und beim dritten Kapitel haben wir darüber gesprochen, über die, nennen wir es, die Entdeckung der jenseitigen Wohnstätte. Ja, und was es damit auf sich hat und wo eigentlich das wahre Leben ist und wie Allah subhanahu wa ta'ala das Leben beschrieben hat und wie Allah subhanahu wa ta'ala die jenseitige Wohnstätte beschrieben hat und warum es für den Muslim wichtig ist, dass er die diesseitige Wohnstätte nutzt, um in der jenseitigen Wohnstätte zu den Erfolgreichen zu gehören. All das haben wir bereits erwähnt, das nur als kleine Wiederholung, damit man das ein bisschen auffrischen kann und damit man das Gegenwärtige heute anknüpfen kann an das Vergangene. Dann haben wir gesagt, die vierte Überbringung oder das vierte Kapitel, wenn man es so nennen mag, ist die Wichtigkeit der Gebete und das Einhalten der Zeiten. Der Autor erwähnt, liebe Geschwister, in schönen Sätzen im Arabischen, die sehr schwer zu übersetzen sind, aber das, was er damit meint, ist grundsätzlich die Wichtigkeit der Gebete und dass an dem Gebet nur der Gläubige festhält und dass derjenige, der das Gebet unterlässt, dass er jemand ist, der in die Irre gegangen ist. So erwähnt er beispielsweise, dass egal bei welcher Tat oder egal welche Tat du vollziehst, egal ob es der Dschihad ist oder was auch immer, eine von diesen großen, gewaltigen Taten, wie wir sie kennen, jede Tat kehrt eigentlich zu dem ursprünglichen wieder zurück. Und zwar die Basis für jede Tat ist das Gebet zu Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ganz egal, du kannst dir die gewaltigste Tat vorstellen, was du machen kannst im Islam und die Belohnung von Allah und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist es so, dass die Grundlage all dieser Taten ist das Gebet. Deine Verbindung mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und da soll sich jeder von uns die Frage stellen, wie sein Gebet eigentlich ist, wie sein Zustand ist. Und man sollte sich auch bewusst sein, dass es, egal welche Tat du vollziehst, ja, egal welche gewaltige und große und schöne Taten du dir vorstellen kannst, ja, ohne das Gebet gelangst du nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst nicht sagen, ich mache aber das und ich mache das und ich mache so viele Taten, ja, aber ohne das Gebet gelangst du nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne das Gebet gelangst du nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist auch unsere Frage, derjenige, der nicht betet, sollte sich die Frage stellen, wie seine Verbindung mit Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aber auch derjenige, der betet, sollte sich die Frage stellen, wie ist eigentlich sein Gebet? Ist es so, wie es sein soll? Oder ist es nur ein paar Bewegungseinheiten, die er vollzieht und mehr steckt nicht dahinter? Und deswegen ist es auch so, das Erste, wonach man gefragt wird, ist das Gebet. Und deswegen ist es ja so wichtig. Ja, wie es heißt, das Erste, wonach der Gläubige gefragt wird, ist sein Gebet. Wenn dieses gut ist, dann sind alle anderen Taten gut. Und wenn dieses schlecht ist, sind alle anderen Taten schlecht. Das heißt, im Umkehrschluss kannst du entnehmen, das Wichtigste, die Basis, das Fundament von allem ist das Gebet. Und anhand von diesem Gebet wirst du beurteilt. Ganz egal, was deine, lass deine übrigen Taten weg. Ich mache so viel und ich bin so ein guter Mensch und so weiter und so fort. Lass das alles weg. Wie sieht es mit dem Gebet aus? Ist unser Gebet so, wie es Allah subhanahu wa ta'ala möchte? Oder ist es so, wie wir es gerade machen möchten, damit wir schnell ein bisschen Zeit sparen? Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir über das Gebet reden, und jeder von uns, ja, die macht Fehler, aber wenn wir über das Gebet reden, dann sollte uns bewusst sein, und das ist das, was uns manchmal fehlt, dieses Empfinden, was das eigentlich für eine gewaltige Tat ist. Ja, nee, guck mal, die so viele Taten, so viele Gebote im Islam, die wurden von Allah subhanahu wa ta'ala offenbart durch den Engel Jibril alayhi salam. Ja, egal ob es jetzt Al-Hajj ist oder beispielsweise Zakah und so weiter, As-Sawm. Yani so viele Taten, die wurden von Allah subhanahu wa ta'ala über Jibril zum Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dann zu der islamischen Gemeinschaft. Außer das Gebet. Das Gebet wurde direkt von Allah subhanahu wa ta'ala zum Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bei der Nacht- und Himmelreise wurde diese Sache als eine Pflicht gemacht. Und am Anfang waren es 50 Gebete. Und ihr kennt diese Überlieferung, dann ging er runter, das wird deine Umma nicht aushalten, dann ist er wieder hochgegangen und hat es immer wieder verkürzt, bis es im Endeffekt 5 Gebete waren. Und das ist die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Ursprünglich waren es 50 Gebete. Jetzt sind es 5 Gebete mit der Belohnung von 50 Gebete. Und deswegen, wenn wir sehen, diese Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala zur Pflicht gemacht hat, bei einem solch gewaltig islamisch prägenden Ereignis, dann sollte uns das auch den Stellenwert des Gebetes zeigen. Und deswegen, subhanallah, das ist diese Verbindung. Das Gebet wurde zur Pflicht gemacht bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber und der islamischen Umma in der Nacht- und Himmelreise. Und gleichzeitig, liebe Geschwister, wurde uns das Gebet offenbart und auferlegt, damit wir bei dieser Reise yani zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Reise vollzogen und dort wurde sie ihm zur Pflicht gemacht. Und uns wurde sie zur Pflicht gemacht, damit wir diese Reise vollziehen. Was ist damit gemeint? Dass du nicht yani physisch diese Reise vollziehst, sondern dass du mental und seelisch diese Reise vollziehst. Deswegen, wenn du das Gebet vollziehst, dann bist du bei Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelangte zu Allah subhanahu wa ta'ala und hatte zur Pflicht bekommen. Wir haben zur Pflicht bekommen, damit wir zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangen. Und deswegen, einer der Gelehrten wurde gefragt, wie kann ich mit Allah subhanahu wa ta'ala, oder wie kommuniziere ich mit Allah subhanahu wa ta'ala? Und so hat er gesagt, wenn du mit Allah reden willst, dann bete, geh ins Gebet. Und wenn du willst, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu dir redet, dann öffne den Koran. Und das ist das Logische. Das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, die an uns Muslime offenbart worden sind. Das heißt, wenn du den Koran nimmst und du liest, dann sind das Worte Allah subhanahu wa ta'ala, die direkt an dich gerichtet sind. Und wenn du ins Gebet gehst, dann kommunizierst du mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Schöne auch an dieser Religion, dass es keinen Mittelsmann gibt in dieser Hinsicht. Ja? Deswegen ein Wüstenaraber, und die Wüstenaraber waren dafür bekannt, dass sie vielleicht nicht immer mit dem Propheten zum Beispiel waren, aber sie waren auch schlau in gewisser Hinsicht. Ein Wüstenaraber wurde gefragt, wie weit ist die Entfernung zwischen dir und Allah? Und dann hat er gesagt, die Hände zu heben und eine angenommene Dua. Und das sollte uns auch bewusst werden, dass der Mensch, so weit er auch ist, umso näher ist er bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, und das ist auch schlussfolgernd gemäß der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, der nächste Ort, an dem der Abd, der Diener zu Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist im Sujud. So soll jeder von euch darum bitten oder beziehungsweise die Bittgebete vermehren. Das heißt, die nächste Situation, die nächste Stelle, die du haben kannst, mit Allah subhanahu wa ta'ala zu kommunizieren, ist, wenn du im Sujud bist. Und das ist auch, liebe Geschwister, dieses Gebet, nicht nur, weil wir sagen, dass es eine Pflicht ist, sondern auch, was für eine schöne Sache das ist. Ja, du gehst ins Gebet, du nimmst Wudu, und das ganze Gebet ist gefüllt mit Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala, mit Istighfar und so weiter und so fort. Und deswegen sagen wir, daran hält nur der Gläubige fest. Und daran lässt nur derjenige ab, beziehungsweise davon lässt nur derjenige ab, der seinen eigenen Neigungen folgt. Denn egal, was du tust an Sünden, und keiner von uns ist fehlerfrei, yani weder der Redner noch der Zuhörer, egal, was du tust an Sünden, Ja, du hast jetzt Allah subhanahu wa ta'ala ungehorsam gezeigt, du nimmst Wudu, du betest zwei Rakat, du machst Istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dir. Und dann gehst du zurück zu dieser Sünde und dann betest du wieder und Allah vergibt dir. Und dann gehst du und dann gehst du, auch wenn du es 100 Mal am Tag machst und immer wieder räumlich zurückkehrst, dann kannst du dir sicher sein, dass dir Allah subhanahu wa ta'ala diese Sünden vergeben wird. Deswegen, liebe Geschwister, ist es an der Zeit, dass wir dem Gebet auch einen gewissen Stellenwert geben. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf seinem Sterbebett liegt und sagt, das Gebet, das Gebet. Und das zeigt uns die Wichtigkeit, wenn selbst der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem Moment, ja, du bist im Sterbebett, jeder von uns würde irgendeine andere Botschaft, aber er sagt, haltet am Gebet fest, haltet am Gebet fest. Und das zeigt uns die Wichtigkeit dieser Sache. Und deswegen ist es auch an der Zeit, dass wir diese Pflicht so ausführen, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt und so ausführen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat.
يقول المصنف رحمه الله إنك لن تذوق ما الإيمان وما الإسلام حتى ترحل إلى الصلاة تكتشف أسرارها الممتدة إلى بحر الغيب المطلق فترى عجبا ذلك هو البلاغ الرابع من بلاغات الرسالة القرآنية فهي نتيجة فعلية لكل من تلا القرآن حق تلاوته إنها أول ما يبادر إليه المحب أول ما يتذوق معنى المحبة إذ يتعرف على جمال الله من خلال القرآن الكريم ومن هنا أمره عز وجل بالصلاة مباشرة بعد أمره تعالى بالتلاوة على سبيل العطف المباشر المشعر بالتساوي بين الفعلين مما يوحي بانعدام الفرق الزمني بينهما قرأت صلي على طول لما بين الاستجابتين من ارتباط وثيق إن من تعرف على القرآن الكريم حقا لا يملك إلا أن يصلي قال تعالى في سورة العنكبوت الآية 45 أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة مجرد بس تتلو القرآن أقم الصلاة لأن من عرف القرآن بادر إلى الصلاة من تلا القرآن بادر إلى الصلاة أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يبقى أول عمل بعد تلاوة القرآن حق التلاوة هو الصلاة أول عمل بعد التوحيد والإيمان هو الصلاة الله أكبر لذلك ذكرت لكم فيما مضى أن هناك حكمة في ترتيب أركان الإسلام في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل قلنا في حكمة في الترتيب ده دي منهجية يا إخوة ده منهج إيه الحكمة في الترتيب أولا أول ركن من أركان الإسلام فيه بيان للغاية والوسيلة بيان للغاية من خلقنا لماذا خلقنا الله ده سؤال مهم وبعدين في بيان للوسيلة اللي بتمكنك من أداء هذه الغاية أما الغاية في قولي وقولك أشهد أن لا إله إلا الله إيه المعنى؟ أي أشهد أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله ودي الغاية من خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأنت تقول الآن أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله طيب إذن خلقنا لغاية وهي العبادة السؤال كيف أعبد وأشهد أن محمدا رسول الله يبقى الوسيلة اللي هتمكنك من تحقيق العبادة اتباع النبي لأن لا يمكن أن أعبد ربي إلا من خلال هدي نبي القائل عليه الصلاة وأزكى التسليم وصلوا كما رأيتموني أصلي والقائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والقائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والقائل أيها الناس خذوا عني مناسككم، والقائل فمن رغب عن سنتي فليس مني، والقائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما أخبر النبي. يبقى عشان أحقق العبودية أتبع النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير عائد على النبي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هي الشرك كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قال يخشى على من يرد بعض قول النبي أن يقع في الشرك والعياذ بالله رب العالمين، ودي معنى الفتنة. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ده المنهج. يبقى أول ركن من أركان الإسلام بيان للغاية والوسيلة. يبقى لما حد يسألك الغاية من خلقنا العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا إله إلا الله، أدي الغاية. كيف أعبد؟ ما الوسيلة اللي من خلالها أحقق العبادة والغاية من خلقي؟ محمد رسول الله، امشي خلف النبي محمد، اتبع النبي محمد. طيب بعد البيان في الركن الأول من أركان الإسلام للغاية والوسيلة، هيبدأ الإنسان يقف مع النفس، هيبدأ يعبد. طيب الحقوق متفاوتة، أعلى الحقوق حق مين؟ حق الله، بعد كده حق الخلق، بعد كده حق النفس. مش على الترتيب ده، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى أعلى الحقوق مرتبة حق الله عز وجل. عشان كده الركن اللي بعد الركن الأول مباشرة القيام بحق الله وإقام الصلاة. يعني عرفت ربك الآن هو، وعرفت الغاية من خلقك، طيب ابدأ بقى العبودية. ابدأ بأي الحقوق؟ بأعلى الحقوق، حق مين؟ الله. يبقى صلي. عشان كده الصلاة تاني ركن على طول بعد بيان الغاية والوسيلة، هنبدأ بحق الله أولا فنحقق الصلاة. طيب أدينا حق الله، هنبدأ ننتقل لحق المخلوقين، إيتاء الزكاة، لأن الزكاة حق مين؟ حق الخلق، حق الفقراء والمحتاجين واليتامى، عندي في مالي فلازم أخرجه، فروح مدي حق الخلق. أرجع بقى لحق النفس، وصوم رمضان، لأن صيام رمضان إيه؟ حق للنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بيحقق في نفس التقوى ويهذبها وينقيها ويرفع منزلتها عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى تتحقق بالصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. الصيام تربية على التقوى. يبقى ده حق النفس. بعد ما أدينا حق الله وحق الناس وحق النفس، نقول لك في حق بقى يجمع لك جميع الحقوق، وهو الحج. يعني الفرض ده يجمع لك حق الله وحق الناس وحق النفس، لذا جعل آخرا وعند الاستطاعة. انت أديت الحقوق جميعا اهو، طب في حق بقى بيجمعها عند الاستطاعة قم به. الحج في حق لله، أداء الفرض، أداء الفرض ده حق مين؟ حق الله عز وجل. فالحج فريضة، إن الله افترض عليكم الحج فحجوا، أدي حق الله. في الحج حق المخلوق، فين؟ في الهدي اللي بنسبحه. الحج متمتع كان أو قارنا عليه ذبيحة، وعندما يقع في محظور من محظورات الإحرام عليه دم، بيروح فين؟ للفقراء، سواء في الحرم أو في غير الحرم. دم الكفارة في الفقراء الحرم والهادي بيوزع على فقراء العالم، يبقى ده حق الخلق. فين حق النفس؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تربية للنفس على الصبر وعلى ضبط اللسان وعلى ضبط الأخلاق، فالحق ده جمع لك جميع الحقوق. إذن يا إخوة، اللي يتلو القرآن أول حاجة يعملها إنه يصلي بس. وده بقى لازم نتعلمه كدعاء طلاب علم. البدايات إيه؟ بداية الانطلاق. لما نيجي نعلم يبقى أنا عندي التوحيد أولا، بعد كده الصلاة. الصلاة تجد ناس مشغولين بأمور بعيدة جدا عن المنهج، اللي بيتكلم في السياسات واللي يتكلم مش عارف في إيه، وسايب الأصول. الناس ما عندهاش أصول، تكلمهم في إيه؟ ما ينفعش. لن يصل إلا من خلال المهمات أولا. ده سيدنا النبي قال لمعاذ بن جبل كده: إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الأصل الأول. فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. على طول بعد التوحيد الصلاة. عمال انت تربي الواد على العيب والصحيح صح، لكن ما ربيتوش على الصلاة، فلن يخرج منه إلا العيب. ثق تماما، خدها مني قاعدة كده: الولد الذي لم يتربى على السجود لعظمة الله لن تجد منه إلا العقوق ولا يؤتمن. عارف ليه؟ لأن الذي هجر ربه يهجر أي مخلوق. الولد يتعود على هجر الملك، ما بيسجدش للملك، هيتيعك أنت كأب؟ والله أبدا، والله أبدا، بل هيكون أسوأ الأبناء عندك وأعق الأبناء لك. إنما الولد اللي ربناه على الصلاة صغيرا هو ده اللي هيبر، لأنه ذاق طعم السجود للملك، فالملك هيربيه على الطاعة، لأن الرؤوس دي لما تنحني لعظمة الله يرفعها الله على سائر الرؤوس. والله يا إخوة لن ترفع رأس لم تسجد لله أبدا. الرأس اللي بتسجد لعظمة الله ربنا بيرفعها. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. وإنت في الصلاة أكثر الناس تواضعا، ده أنت وضعت الجبهة على الأرض لعظمة الرب، يبقى هيرفعك. بلال بن رباح كان حبشيا، عبدا حبشيا، بنقول سيدنا بلال لأنه خضع لمين؟ لله. فربنا رفعه، وإلى قيام الساعة لو ذكر رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود كان عبدا راعي غنم، حتى أبو جهل كان يقول له: يا رويعي الغنم. بنقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإيه؟ بالصلاة، بالإسلام، بالخضوع لله عز وجل، ربنا رفعه. واضح؟ فدي قضية مهمة أوي يا إخوة. يبقى الصلاة، الصلاة. فقال لهم كده، قال له كده: فإنهم أطاعوا لك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. حق الناس بقى هو، خدنا التوحيد، خدنا حق الله في الصلاة، طب حق الناس بقى خلاص. وبعدين: وإياك وكرائم أموالهم. اوعى تظلمهم، إن الظلم إيه؟ ظلمات. هتظلم نفسك كده، والنفس ليها حق عليك، فاوعى تظلم أحدا وتأخذ ما لا يحق لك أن تأخذه فتظلم نفسك وتعرضها للهلكة. وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أو كما قال النبي الأمين. يبقى ده منهج. يبقى نعلم ولادنا على التوحيد أولا، نعرفهم بربنا. لما يعرفوا الله نقول له: ابدأ صلي بقى، اخضع لله، حط الجبهة على الأرض لعظمة الله. عشان كده لما سئل النبي عن أحب الأعمال وأفضل الأعمال قال كده بداية: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. بدأ بيها. قال ثم أي إيه بعدها؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني. بدأ بالصلاة ليه؟ لأنها أصل فيها التوحيد وفيها الاستقامة وفيها العبودية لله رب العالمين. بعد كده تبدأ بحق المخلوقين وأعلاهم منزل الأب والأم. بعد كده حق النفس بقى، لأن الجهاد فيه سلامة للنفس لما يكون فيه عدوان على المسلمين وعدوان في كل مكان. رفع راية الجهاد تحت ولي أمر مسلم سواء كان عدلا أو فاجرا بيحفظ النفس ولا لا؟ بنحفظ النفس من سطو المعتدين. لما بيترك أهل العدوان بيسلبوا الخيرات وينتهكوا الأعراض ويضيعوا النفوس. فآدي المنهج هو منهج في كل كلام النبي يعلمك المنهج. تبدأ بحق الله ثم حق الناس ثم حق النفس. لو طبقنا المنهج ده هنربي جيلا فريدا. عشان كده من الخلل الجسيم ان احنا ابتلينا في هذه الأزمنة بمن يدعون الى الله على غير المنهج، يشغلوا الناس بأمور بعيدة عن المنهج. فبالتالي فين الأجيال اللي تربت صح على منهج واعتدال وعلى عقيدة سليمة وعبادة سليمة وخلق كريم؟ هناخده من لو اتبعنا المنهج ده. يبقى من تلا القرآن حق تلاوته بعدها على طول لازم يسجد لعظمة ربه بالصلاة. معظم شباب المسلمين قاعدين على القهاوي وفي المراكز وفي الطرقات بسبب المخدرات وفساد في أرض الله، وتسمع التحرش والزنا والفجور ليه؟ عشان بعدوا عن المنهج ده. إعلام مسلط في بلاد المسلمين لهدم القيم وهدم الأخلاق ودعوة للرذيلة والتحذير من الفضيلة وهدم ثوابت الإسلام. وافتقدنا أو عندنا قلة في المربين، قلة في المربين اللي يربوا الشباب على المنهج القويم ويأخذون بحسن الخلق. فلو عدنا إلى بلاغات الرسالة القرآنية هنربي جيلا فريدا. فرحم الله الدكتور فريد، اسمه فريد وكان فريدا رحمه الله. فأدي المنهج يا إخوة. يبقى مسلك الصلاة أمن وأمان، سلامة وإسلام وإيمان. فلازم نهتم بتربية أولادنا على الصلاة. نعم.
Sofern der Autor fortliebe Geschwister bezüglich der Thematik des Gebetes, nun sagt er, zusammengefasst ins Deutsche, den Islam und den Iman wird nur derjenige schmecken, welcher sich zum Gebet begibt. Und derjenige, der sich zum Gebet begibt, der wird Bewundernswertes feststellen können. Der wird Bewundernswertes feststellen können. Und er wird die beste Art der Liebe feststellen können, und zwar die Liebe in diesem Bund mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer auch immer den Koran liest, dem wird nichts anderes übrig bleiben, außer sich um das Gebet zu begeben und vor Allah subhanahu wa ta'ala sich niederzuwerfen. So erwähnt er, indem er sagt, und den Islam und den Iman wird nur derjenige schmecken, der sich zum Gebet begibt. Und das ist, liebe Geschwister, aufgrund der Wichtigkeit dieser Tat. Und deswegen sagt man auch und sagen auch wir, dass derjenige nicht den Glauben geschmeckt hat, welcher nicht sich zum Gebet begeben hat und welcher nicht das Gebet so vollzieht, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt und wie es die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von uns beigebracht hat. Das heißt, wenn jemand sich auf dem Weg der Geradlinigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala begibt und er betet, aber er hat das Gefühl, dass er diese Sache nicht schmeckt, dann muss man zu ihm sagen, guck auf dein Gebet. Achte auf dein Gebet. Wie vollziehst du das Gebet? Ja, nee, das ist, liebe Geschwister, auch die wichtige Frage. Nicht nur, dass man zu demjenigen sagt, der nicht betet, du musst anfangen zu beten, sondern auch derjenige, der betet, dass man ihm sagt, wie betest du? Wie ist dein Gebet? Ja, geben wir dem Gebet diesen Stellenwert, den es verdient, oder geben wir ihm diesen Stellenwert nicht? Und deswegen, derjenige wird den Glauben schmecken, derjenige, der sich ins Gebet begibt und derjenige, der auch das Gebet richtig vollzieht, der wird diese Halawa, diese Süße des Glaubens schmecken, sobald er sich in das Gebet begibt. Und so wird er Bewundernswertes feststellen können. Und das Bewundernswerte, liebe Geschwister, ist sowohl in der Dunya als auch in der Akhira, dass man erfolgreich ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen zum Erfolg verleiht, sowohl in der Dunya als auch im Jenseits bei Allah subhanahu wa ta'ala.
dass der Erfolg einzig und allein von Allah subhanahu wa ta'ala kommt und dass der Erfolg nur durch die Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und das ist das, was uns auch bewusst werden muss. Es mag sein, dass du hier und da im Weltlichen vielleicht erfolgreich bist oder einen erfolgreichen Abschluss oder erfolgreiche Tätigkeit oder wie auch immer, aber den richtigen Erfolg und die richtige Glückseligkeit, die wird der Muslim nur kriegen, wenn er sich wirklich so in seine Ibadah vertieft und so sie in seine Ibadah vollzieht, wie es von ihm verlangt wird. Und das ist der Unterschied zu uns und zu den Generationen vor uns. Sie haben die Ibadah so vollzogen, wie es von ihnen verlangt wurde. Und wir vollziehen die Ibadah so, wie wir es uns vorstellen, beziehungsweise wie es uns passt. Und da muss jeder auch ehrlich zu sich selbst sein. Es bringt ja nichts, und das erwähnen wir auch oft, es bringt nichts, dass man sich etwas vormacht. Ja? Guck auf deine Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und beantworte dir diese Frage selbst, diese Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Hast du das Gefühl wirklich, du machst es so, wie es von dir verlangt wird? Oder hast du das Gefühl, du machst es so, wie es dir gerade in deinen Tagesablauf passt? Und das kann, diese Frage kann sich jeder von uns selbst beantworten. Und dann wird man oft feststellen, okay, so gut, wie ich eigentlich von mir denke, bin ich vielleicht gar nicht. Und so gut, wie ich denke, dass ich bin und ich bin und ich bin, so bist du vielleicht überhaupt nicht. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig. Und deswegen erwähnt auch der Autor, und wer auch immer den Koran liest, dem bleibt nichts anderes übrig, außer sich niederzuwerfen. Und das hat er entnommen aus Surat Al-Ankabut, in Vers 45, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung sagt, verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird, yani vom Koran, und verrichte das Gebet. Hier deutet es nicht auf eine chronologische Reihenfolge, sondern hier deutet es darauf, dass du es direkt machen musst. Verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird, und verrichte das Gebet. Das heißt, derjenige, der den Koran liest, liebe Geschwister, dem bleibt nichts übrig, außer sich niederzuwerfen. Und wenn du diese Worte Allah subhanahu wa ta'ala liest und wie Allah mit dir direkt kommuniziert, wenn du dich dann nicht niederwirfst, dann hast du das, was du gelesen hast, nicht verstanden. Und dann ist das, was du gelesen hast, nicht in dein Herz eingegangen. Und das ist auch der Grund, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, wie Allah sagt, und dass er uns nur dazu erschaffen hat, damit wir ihm dienen. Und das ist auch eine Weisheit in den Säulen des Iman. Und jetzt wird überliefert vom Hadith von Ibn Umar, radiallahu anhuma, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Bunya al-Islamu ala khams. Der Islam ist auf 5 aufgebaut. Und dann sagt er, das Glaubensbekenntnis, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt und dass der Prophet sein Diener und sein Gesandter ist. Das Verrichten des Gebetes, das Entrichten der Zakat, das Fasten des Monats Ramadan und das Vollziehen der Pilgerfahrt. Er sagt, der Islam, Bunya al-Islam ala khams, aber er erwähnt 6. Warum? Weil er sagt, weil das nicht voneinander zu trennen ist. Dass du bezeugst, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah gibt und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Und das ist der Hauptgrund, warum das alles, was du siehst, erschaffen worden ist. Aufgrund des Tawhid. Aufgrund des Monotheismus. Aufgrund der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Indem du sagst, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah. Bestehend aus einer Negierung und einer Bestätigung. Diese ganzen Gottheiten machst du beiseite. Ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit und dann kommt die Ausnahme außer Allah. Und ich bezeuge, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Deswegen sagt der Sheikh Abdullah, Al-Ghaya ist der Tawhid. Wal-Wasila, der Weg dorthin, ist in der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagt man, die Taten des Muslim fahren zweigleisig. Ja? Einmal die Anbetung zu Allah, Al-Ikhlas, und einmal Al-Mutaba'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn wir sagen, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit und diesen Tawhid bestätigen, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und derjenige, der gesagt hat, und ich habe die Menschen und die Dschinn nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, diese Ibadah, die wir zu Allah subhanahu wa ta'ala bringen. Wie vollziehen wir diese Ibadah? Und das ist oftmals die Frage. Die Leute sagen, ich bete Allah, aber wie betest du Allah subhanahu wa ta'ala an? Das ist die Frage. Ja? Ich bete Allah an und ich mache, aber wie machst du es und was machst du? Machst du es so, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat? Der gesagt hat, über das Gebet, Salluk, ja, ihr betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Und der über Al-Hajj sagt, nimmt von mir die Riten an. Ja, die Riten, so wie ich sie vollziehe, nimm sie von mir an. Und über den Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nimm eine Sadaqa von ihrem Vermögen, damit du sie reinigst. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala über das Fasten sagt, oh ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben wurde, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Das heißt, liebe Geschwister, dieser Tauhid ist das Ziel. Der Weg dahin ist die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jeder Ibadah. Ja? Deswegen sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in der sinngemäßen Übersetzung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, lieben wird euch Allah. Das heißt, derjenige, der von sich sagt, ich liebe Allah, und jeder von uns sagt das, wenn du jetzt in die Runde fragst, wer liebt Allah, jeder würde seine Hand heben, keiner würde die Hand unten lassen. Das heißt, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, yani dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, lieben wird euch Allah. Das heißt, diese einseitige Liebe, die du gibst, die wird erwidert mit der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagt auch Allah azza wa jalla über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und das, was er euch gibt, so nimmt es. Und das, wovon er euch fernhält, so bleibt davon fern. Das heißt, al-halal wal-haram. Das, was er euch gibt, so nimmt es. Und das, was er euch davor warnt, so bleibt davon fern. Und das, liebe Geschwister, ist eine gewaltige Hikma, eine Weisheit, wenn man sich die Säulen des Islam anguckt. Und die wenigsten von uns haben sich Gedanken darüber gemacht. Die erste Säule ist das Glaubensbekenntnis. Ja? Die zweite, seid ihr noch wach? Seid ihr noch da? Ich sehe manche Brüder, die sind müde geworden und lassen so ein bisschen den Kopf hängen. Aber es ist eine wichtige Sache, dass man sich auch dieser Sache bewusst ist. Ja? Dass man diese Weisheit lernt. Das erste ist das Glaubensbekenntnis. Ja, das heißt, warum dich Allah erschaffen hat und die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und danach kommt, jeder von euch kennt es, das Gebet, Az-Zakah, das Fasten und Hajj. Die Weisheit dahinter, liebe Geschwister, ist, dass man in dieser Reihenfolge der Säulen des Iman die einzelnen Hukuk, die einzelnen Rechte, alle beinhalten sind. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, yani, und Allah hat ein Anrecht auf dich und deine Angehörigen haben ein Anrecht auf dich und deine Nefs hat ein Anrecht auf dich, so gib jedem, der ein Anrecht dir gegenüber hat, sein Anrecht. Das heißt, wenn wir sagen, das erste nach At-Tawhid ist As-Salah, das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt keinen Zweifel darüber, dass das das gewaltigste und wichtigste Anrecht ist. Das heißt, nachdem du den Tawhid gesprochen hast und die Mutaba'a des Propheten sallallahu alaihi wasallam, kommt das Recht Allah subhanahu wa ta'ala. Das Gebet, in dem wir Allah subhanahu wa ta'ala sein Anrecht geben, beziehungsweise das, was er uns auferlegt hat, dass wir dieses vollziehen. Und das zweite ist das Anrecht der Menschen dir gegenüber. Indem du was machst? Indem du die Zakah entrichtest. Einen Betrag nimmst und diesen zu den bedürftigen Menschen gibst. Das heißt, wir haben das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala erfüllt, ja, mit dem Gebet. Dann haben wir das Anrecht der Menschen erfüllt mit der Abgabe der Zakah. Und dann kommt dein eigenes Recht. Das Fasten im Monat Ramadan. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, oh ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Das heißt, das ist mein eigenes Recht. Ich kümmere mich um meine eigenen Nefs. Ich kümmere mich um die Erziehung meiner eigenen Seele. Ich kümmere mich um die Läuterung meiner eigenen Seele. Und diese Sache ist dein eigenes Recht. Und danach kommt Al-Hajj und beinhaltet all diese Rechte. Ja? Indem du, wenn du die Hajj vollziehst, deswegen heißt es auch im Hadith, und das Vollziehen der Hajj, wer dazu in der Lage ist, weil dieses die gesamten Anrechte wiedergibt. Das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala beim Vollziehen der Hajj und der Vollziehung der einzelnen Riten. Das Anrecht der Menschen, wenn du dein Schlachttier gibst und es den Menschen gegeben wird. Und das Anrecht deiner eigenen Nefs, indem es heißt, wer von euch bei der Hajj ist, so soll er nicht unanständige Rede führen und so soll er nicht unnötig debattieren oder diskutieren und so weiter und so fort. Und das zeigt das Anrecht deiner eigenen Nefs. Das heißt, liebe Geschwister, diese Säulen des Islam, die sind mit einer Weisheit aufgebaut und beinhalten die einzelnen Rechte. Und deswegen sehen wir auch, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu sagt, ja Mu'adh, du gehst zu einem Volk der Leute der Schrift. So ist das Erste, was du ihnen befiehlst, dass sie bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Wenn sie dir dabei gehorchen, dann sage ihnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen 5 Pflichtgebete auferlegt hat, welche man in der Nacht und am Tag und teilweise in der Nacht vollzieht. Und wenn sie dir dies angenommen haben, dann sage ihnen die Zakah. Und wenn sie angenommen haben, dann sage ihnen Saum und so weiter und so fort. Und das zeigt, diese Reihenfolge der einzelnen Säule des Islam. Und deswegen sehen wir auch beispielsweise, wenn wir über die Wichtigkeit des Gebetes reden, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wird, O Gesandter Allahs, was sind die besten Taten? Und so sagt er, das Gebet zu seiner Zeit. Und dann hat er gesagt, Birrul Walidain, die Güte gegenüber deinen Eltern. Und dann wurde er gefragt, und dann, da hat er gesagt, den Jihad fi sabilillah. Und der Überlieferer sagt, und hätte ich mehr gefragt, dann hätte er mir mehr gesagt. Und das zeigt auch, yani, das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala, das Anrecht deiner Eltern. Und im Jihad ist auch das Anrecht der eigenen Nefs und das Anrecht der Menschen. Ja, wenn man sich beispielsweise angegriffen wird und man verteidigt, man schützt sich selbst damit, seine eigenen Nefs, seine Mitmenschen und so weiter und so fort. Und deswegen, liebe Geschwister, zeigt uns die Wichtigkeit des Gebetes, und wir reden heute über die Wichtigkeit des Gebetes, dass das Gebet uns viele Dinge beibringt. Unter anderem die Bescheidenheit und die Demut. Weil derjenige, der auf dieser Welt rumläuft, ja, mit breiten Schultern und von sich denkt, dass er ist und dass er ist und dass er eine Persönlichkeit ist und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir und dir befohlen, dass man seine eigene Stirn auf den Boden legt. Und das ist At-Tawadu. Das ist die Bescheidenheit. Das ist die Demut. Dass du von deinem hohen Ross runterkommst und du begibst dich in die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen gibt es ein schönes Sprichwort: Wer auch immer sich demütig verhält, den wird Allah subhanahu wa ta'ala erheben. Und das ist das, was wir sehen. Derjenige, der sich demütig begibt, egal ob jetzt in der Ibadah mit Allah subhanahu wa ta'ala oder auch vor den Menschen demütig ist. Das kennen wir oft. Derjenige, der bescheiden und demütig ist, Allah subhanahu wa ta'ala hebt ihn. Die Leute mögen ihn. Ja, er ist beliebt und so weiter und so fort. Warum? Weil er diese Eigenschaft hat. Und deswegen, derjenige, der sich demütig verhält und bescheiden verhält, den wird Allah subhanahu wa ta'ala erheben. Und derjenige, der sich nicht demütig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala verhält, egal wie demütig er mit dem Menschen ist, der wird keinen Erfolg haben. Und deswegen ist es auch wichtig für diejenigen, welche Kindererziehung betreiben oder ähnliches, dass man es auch beibringt. Denn es bringt dir nichts, wenn dein Kind dir gegenüber gehorsam ist und so weiter und so fort, aber er betet nicht. Weil derjenige, der ungehorsam zeigt gegenüber dem Schöpfer, der wird dem Geschöpf erst recht Ungehorsamkeit zeigen. Und das ist, liebe Geschwister, all diese Dinge, über die wir reden, das ist der Manhaj. Der Manhaj besteht aus vielen Dingen. Ja? Der Manhaj ist ein umfassender Begriff, der all diese Dinge beinhaltet. Und deswegen ist es auch wichtig für den Schüler des Wissens oder derjenige, der eine Predigt hält oder der Unterrichte hält oder der Ermahnungsrunden hält, befasst euch mit den grundlegenden Dingen. Der Tawhid als allererstes und dann direkt das Gebet in die Ibadah. Manchmal sieht man, wie ein Prediger oder wie Ermahnungsrunden, dass man spricht über politische Dinge oder islamische Schlachten und Strategien und so weiter und so fort. Aber derjenige betet nicht oder diejenigen, die mit ihm sind, betet. Ja, nee, es ist auch eine Weisheit, dass der Redner weiß, zu wem er spricht. Ja, und guck mal, der Prophet sagt zu Mu'ad, O Mu'ad, du gehst zu den Leuten der Schrift. Das Erste, wozu du sie aufrufst, ist der Tawhid. Das heißt, das ist auch bei uns das Erste. Wir sind ja nicht so, dass wir sind geborene Muslime, okay, Tawhid haben wir in der Tasche und Aqidah haben wir in der Tasche und so weiter und so fort. Ist ja nicht der Fall. Das heißt, das Erste, wozu die Leute aufrufst, ist der Tawhid, der Eingottglaube, die Befolgung des Propheten. Und dann, wenn man das hat, okay, hast du das geschnallt, hast du das gecheckt? Ja, das Gebet, Allah subhanahu wa ta'ala hat einem das Gebet auferlegt. Hast du das gecheckt? Dann gehen wir zum nächsten. Aber liebe Geschwister, ein Gebäude wird mit einem sauberen Fundament aufgebaut. Es bringt nichts, mit dem Dach, mit den oberen Geschossen anzufangen. Wenn du ein wackeliges Fundament hast, dann wird alles ineinander stürzen. Und deswegen, liebe Geschwister, sagt der Autor, derjenige, der den Koran liest, der wird sich Allah subhanahu wa ta'ala niederwerfen und er wird sich in das Gebet begeben. Und dies hat er entnommen aus Surat Al-Ankabut, wie bereits erwähnt.
وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته